Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir haben es schon anklingen lassen. Wir machen diese Saison unsere Saisonrückschau etwas anders und laden uns dazu entsprechende Fanclubs von den verschiedenen Teams ein. Und nachdem wir jetzt schon einige Teams gehabt haben, kommen wir jetzt in die AFC South und sprechen natürlich da auch über die Houston Texans. Und bei mir ist von Houston Texans Germany Toffi. Hallo Toffi.
Hallo.
Vielleicht nochmal einen ganz richtigen Namen, damit wir es dann auch richtig entsprechend hinkriegen.
Toffi passt schon, ehrlich gesagt.
Okay, Toffi passt schon. Okay, super. Ja, Toffi, wir wollen heute über die Houston Texans sprechen, die ja letzte Saison die Division gewonnen haben, nach einem 0-3 Start entsprechend dann an 9 Spielen in Folge gewinnen können und am Ende in den Playoffs gewesen, wo man dann aber gegen die Indianapolis Colts ausgeschieden ist. 21-7 hieß es dort. Wie zufrieden seid ihr aus Fansicht mit der Saison eurer Texans?
Also im Großen und Ganzen muss man mit der Saison zufrieden sein. Es war vom Win-Lose her die zweitbeste Saison mit 11-5 und man war in den Playoffs, man hätte das definitiv eher schaffen können, hat auch 2-3 Schüsse auf den Second Seed der AFC verpasst, wo man die Round by hätte mitnehmen können, aber man ist auf jeden Fall zufrieden. Es gab viele Auf und Abs vor und während der Saison, die Verletzung von Fuller zum Beispiel, dass unser Thailand Federowitz retired ist aus gesundheitlicher Sicht, wo man sich um komplett neuen Ersatz kümmern musste. Der Wechsel des GMs, zwischendurch der Tod des Owners. Also nach einer 4-12 Saison ist man damit sehr zufrieden auf jeden Fall.
Ja, genau, du hast schon angesprochen, es war mit Sicherheit keine einfache Saison für den Texans, aber am Ende steht halt der gute 11-5 Rekord da und dann muss man auch sagen, dass vor allen Dingen Deshaun Watson wieder genesen war und auch bewiesen hat, dass er diese Texans Offense auch führen kann, auch wenn er wirklich ja sehr, sehr viele Hits einstecken musste, hat er bei den meisten Sacks von allen kassiert und ich denke, da müssen wir ganz ehrlich sein, Toffi, die O-Line ist somit das größte Problemfeld bei den Texans.
Ja, da kann ich dem zustimmen, das ist auf jeden Fall das größte Problem, was man angehen muss. Gerade auf der Left-Tackle-Position hatte man im Draft jemanden geholt. Man war nicht ganz zufrieden, hat rotiert, war mit seinem Backup nicht ganz zufrieden. Dann hat man beide mal gebencht und hat dann quasi den Second-Tier-Left-Tackle, Julian Davenport, weiter durchspielen lassen. Hat auch 12-6 kassiert, was die zweitmeisten auf der Left-Tackle-Position sind. Nur Colton Miller von den Raiders war, glaube ich, um 2-6 schlechter. Und 12-6 von 62 sind schon mal ein sehr großer Anteil, wo man sich auf der Position auf jeden Fall stärken muss.
Ja, knapp ein Fünftel ist es ja ungefähr. Also von daher ist es schon ein sehr, sehr hoher Anteil. Wo siehst du sonst noch Felder, wo du sagen musst, da ist eigentlich etwas, was wir jetzt in der Free Agency oder im Draft angehen müssen von den Texans? Also wo muss dann noch ein bisschen mehr Qualität herkommen, auch vielleicht auch mehr Tiefe?
Also auf jeden Fall mehr Tiefe würde ich mir wünschen in Defensive Backs, gerade bei den Cornerbacks im Depth. Wir hatten das Problem, dass sich unser ehemaliger First-Round-Pick Kevin Johnson mal wieder selber aus dem Leben geschossen hat. Zum zweiten Mal, glaube ich, in Folge. Durch ein Tackling, das er schlecht gesetzt hatte, sich eine Concussion geholt im ersten oder zweiten Spiel und dadurch ausgefallen ist. Wir hatten diverse Verpflichtungen, mit denen man nicht wirklich zufrieden sein konnte. Wir hatten vor der Saison Kareem Jackson, ehemaliger Cornerback, auf Safety gestellt. Und es gab dann eine wilde Rotation, da hat jeder Safety mal Cornerback gespielt und jeder Cornerback mal Safety. Also da im Depth wirklich, dass man positionsgetreu bleiben kann, wäre auf jeden Fall Cornerback wichtig. Was man bei der Verletzung von Fuller gesehen hat, wäre auch Wide Receiver wichtig. Wir haben dann einen Trade mit den Denver Broncos gemacht, um uns Demaryius Thomas zu holen. Und man hat Rookies verpflichtet, wie Kiki Hughtie. Und dann ist auch eine spätere Verpflichtung mit DeAndre Carter noch mit eingesprungen. Aber das war halt von der Leistungsspanne oder von der Qualitätsspanne doch ein sehr hoher Schritt. Da wünsche ich mir auch definitiv mehr Tiefe.
Ja, also schon hast du die zwei Positionen, die ich mir auch ganz dick anmarkiert habe, auch schon entsprechend genannt. Ich denke auch gerade die Mannschaft ist ja wirklich bekannt dafür, dass sie also eine sehr, sehr starke Defensive hinstellt. Und natürlich hast du dann mit einem JJ Watt und einem Jadeveon Clowney jetzt zwei absolute Beasts, die dir von beiden Seiten kommen und die dann noch vielleicht so die eine oder andere Lücke in der Defensive so ein bisschen kaschieren können. Ist auch ganz gut, die beiden wieder zusammenzusehen, weil man merkt wirklich, wenn die von beiden Seiten Druck bringen, da hat jeder ja Ola ein bisschen Angst davor.
Ja, das auf jeden Fall. Also der Pass Rush ist unsere Stärke in der Defense, was so ein bisschen wirklich diese Passverteidigungsschwäche kaschiert, die wir gehabt haben. Weil wir waren, glaube ich, auf Platz 28 der zugelassenen Yards, was halt wirklich durch diese Defensive Back Rotation und jeder spielt mal, kommt neu ins Team. Hast du bei jedem Team, aber man merkt es doch, dass es sich da ein bisschen drauf ausgewirkt hat. Verletzungsmäßig hat man mit nur Will Fuller und dann später noch Demaryius Thomas offensiv Ausfälle gehabt. Defensiv ging das sogar, bis auf Kevin Johnson. Aber man hat gemerkt, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was.
Ja, jetzt gucken wir uns mal an, was im letzten Jahr im Draft passiert ist. Aufgrund des Trades damals habt ihr keinen einzigen First- und Second-Round-Pick gehabt, sondern durftet zum ersten Mal an Position 68 in der dritten Runde picken. Wie zufrieden bist du mit den Rookies? Ich denke, Kuti hat gute Ansätze gezeigt, auch wenn er dann verletzt ausgefallen ist.
Also ich muss sagen, mit dem Draft bin ich relativ zufrieden. Wie gesagt, durch die Trades, was noch von Deshaun Watson mit nachhing, dieses Brock Osweiler-Desaster, dann der Trade von unserem Tackle Duane Brown zu den Seahawks, hatte man dann halt wirklich seinen ersten drei Picks in der dritten Runde, wie du schon gesagt hattest. Der erste Pick war Best Player Available und man hätte es nicht besser machen können, meiner Meinung nach. War für mich der persönliche Steal vom Draft, war Justin Reed. Als Safety ist sofort ins Spiel gekommen, hat sofort abgeliefert, war wirklich Best Player available und hat sich auch super entwickelt über die Zeit. Zweiter war Offensive Guard Tackle Martinez Rankin, wobei ich mir noch nicht sicher bin, was unser Office damit ihm vorhat. Man hat ihn als Left Tackle eingesetzt und er hat starke Probleme gehabt und ich hatte es vor kurzem in einem Texans Podcast gehört, dass seine Ursprungsposition, die er gelernt hat, Guard ist. Und er hat für ein oder zwei Spiele den verletzten Senio Kelemiti ersetzt, der von den Saints kam, und hat als Guard eine wesentlich bessere Figur gemacht. Wenn man sich im nächsten Draft vielleicht auf einen richtigen Tackle konzentriert und ihn dann halt auf Guard lässt, könnte das sogar die Verpflichtung bessere Auswirkungen haben im zweiten Jahr, dass er dann nochmal einen Schub nach oben macht. Ein Dritter in der dritten Runde war Jorgan Akins, wo man sich gewundert hat, das ist ein Tight End, ist ein sehr alter Tight End, ist mittlerweile jetzt nach seinem ersten Jahr 26 Jahre alt und so ein bisschen gewundert, warum auch Rankin verpflichtet wurde. Und das hat die Auswirkung gehabt, dass Bill O'Brien den Senior Bowl gecoacht hat und sich somit eine bessere Übersicht von den zu den Prospects da geben konnte. Und Akins wurde da als Tight End auf jeden Fall gedraftet, ist der erste von zwei gedrafteten Tight Ends. Ich bin der Meinung, dass der zweite, der später gedraftet wurde, der Jordan Thomas, wesentlich besser ins Spiel gekommen ist als Akins. Aber man musste durch den Wegfall von Vita Ritz auf jeden Fall was machen. Wie du schon angesprochen hast, QT, Wide Receiver, hat so ein bisschen für mich den Style von Will Fuller. Hat sehr viel Potenzial, meiner Meinung nach, aber hat die ganze Saison über mit Achillessehnenverletzungen zu kämpfen. War dann auch mal öfters auf der Inactive-Liste für die Game Days, was halt ein bisschen ärgerlich war. Dann, wen man auf jeden Fall noch nennen sollte, war Peter Kalembay, ein Linebacker und ist bei uns unter den Top 3 Special Teams Tacklern mit 7 Tackle, so. Macht im Special Team eine sehr gute Figur. Und die letzte Verpflichtung hat leider keinen Snap gesehen. Das war Cornerback Jermaine Kinley, der sich am Anfang der Season verletzt hatte und keine Einsätze bekam.
Ja, dann kann man mal gucken, ob er dann vielleicht in der nächsten Saison dann den Anschluss ans Team finden kann. Kommen wir dann, wenn wir beim Team sind, auch dann natürlich zum Trainer Bill O'Brien. Er ist ja jemand, der in der Öffentlichkeit sehr, sehr kritisch gesehen wird. Wie bewertest du bisher seine Bilanz als Trainer bei euch und wie bist du zufrieden mit ihm im letzten Jahr?
Aber Bill O'Brien, wie schon gesagt, das wird immer mal so weit. Was man einfach mal im Hinterkopf behalten muss, ist, dass er seit seiner Verpflichtung bei uns dreimal die Division-Spitze geholt hat. Er hat halt eine Saison gehabt, die halt die 4-12-Saison war, welche halt J.J. Watt war ausgefallen. Deshaun Watson war verletzt. Deontay Foreman, Rookie, Halfback hatte sich verletzt. Whitney Merciless, Linebacker hatte sich verletzt. Irgendwann kannst du nicht mehr so viel Qualität nachschieben, dass du gute Spiele ablieferst. Und also er hat dreimal die Division-Spitze geholt und hat aber in manchen Situationen, wünsche ich mir manchmal von ihm, ein weniger konservatives Play-Calling. Deswegen wurde auch oft der Schrei nach einem Offensive Coordinator groß, dass er nicht die Plays alleine callt, damit man jemanden hat zum Beraten. Er ist halt nicht der Kyle Shanahan, der dann halt wirklich so offensive-minded ist, obwohl er auch von der offensiven Seite kommt, dass man sagen kann, dass er offensiv doch mal das ein oder andere Play hätte anders auswählen können.
Ja, du hast gerade Coaching schon angesprochen und da gibt es auch entsprechend schon diese erste Änderung. Ich bin auch, Bill O'Brien hat mit Sicherheit gute Ansätze gezeigt und jetzt wird da hier jemand dazugeholt. Einen jungen Mann mit dabei, 32 Jahre, Tim Kelly ist der neue Offensive Coordinator, ist jemand, der das Scheme sehr, sehr gut kennt, weil er schon wirklich Bill O'Brien über Jahre gefolgt ist. Und zudem wurde auch noch der Quarterback-Coach getauscht, weil vielleicht zum ersten eher die interessantere Variante ist, Carl Smith, kam entsprechend von den Seattle Seahawks, wo bei Pete Carroll mit dabei gewesen ist. Was hältst du von den beiden Hires? Wie siehst du die?
Also mit dem Tim Kelly als erstes, als OC, bin ich mal der Meinung, dass man auf jeden Fall eine sichere Variante gewählt hat. Jemand, der das Team schon seit Jahren kennt, der auch den Head Coach schon seit Jahren kennt. Kann man auch mit zwei verschiedenen Seiten sehen. Inwiefern Bill O'Brien ihn da zur Rede kommen lässt, wird man über die Saison sehen. Er hat ja schon 2012, 13 unter Penn State bei ihm gearbeitet. Also auf jeden Fall kennen die beiden sich quasi in- und auswendig. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der Tim Kelly das macht. Und auf jeden Fall wurde jetzt der Ruf nach einem OC erhört. Und was das jetzt für Auswirkungen hat, wie dieses Play-Calling ändert, das wird man in der Saison sehen. Zur Verpflichtung unseres neuen Quarterback-Coaches. Das war natürlich ein großes Oho und eine wirklich der etwas besseren, meiner Meinung nach, Coaching-Verpflichtungen der Offseason jetzt. Weil man hat schon rein zu den Lions als Quarterback-Coach gehen lassen und hat sich um Carl Smith bemüht. Er geht jetzt in seine 30. Saison als NFL-Coach und arbeitet davon 25 mit Quarterbacks. Hat also definitiv die Erfahrung, war schon bei den Saints, also bei diversen Teams und letztendlich die letzten Jahre bei den Seahawks verbracht, unter anderem Russell Wilson mit aufgebaut und ist ein Super Bowl-Trainer, darf man nicht vergessen. Den letzten Seahawks Super Bowl hat er mitgecoacht. Was ich gut finde an ihm auf jeden Fall, er ist einer, der mit mobilen Quarterbacks kann, was ja auf Deshaun Watson dann auch passt. Also bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt auf seine Personalie. Und war ja eine kleine Familienzusammenführung, da sein Sohn Tracy bei uns als Assistant Special Teams Koordinator arbeitet. Also wird es auch ein bisschen familiärer bei uns.
Genau. Ist vielleicht etwas, was dann noch die Entscheidung für Carl Smith ein bisschen begünstigter hat, zu sagen, ich möchte gerne mal in den alten Jahren nochmal mit meinem Sohn zusammen trainieren, weil Carl Smith ist ja schon 70 Jahre alt. Also das darf man auch entsprechend nicht vergessen. Aber ich denke auch, dass es eine sehr, sehr interessante Hire ist und mal gucken, wie er dann gerne Deshaun Watson helfen kann, ähnlich wie er es ja mit Russell Wilson getan hat. Wir machen jetzt hier die erste kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns natürlich mit der Offseason. Was ist los? Welche Free Agents sollten gehalten werden bei den Texans? Welche Free Agents sind interessant und wie sieht es dann aus mit Richtung Draft? Also bleibt dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Calcius Jamo Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Bei mir ist immer noch Toffi von den Houston Texans Germany und wir wollen natürlich jetzt auf die Offseason gucken. Bei den Houston Texans, die jetzt ansteht, Toffi, wenn wir jetzt gucken, wir haben 19, also aktuell sind es 19 Spieler, die in die Free Agency reingehen. Davon sind 14 unrestricted Free Agents, 15 sind unrestricted, so ist es richtig. 3 restricted und ein exclusive Restricted Free Agent, so ist es richtig. Welche Spieler sollte man auf jeden Fall halten?
Also ich habe mir auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht, wen man halten sollte. Man hat das in der Gruppe schon gut diskutiert. Wen ich gehen lassen würde, wären auf jeden Fall Brent Weeden, unseren ehemaligen Quarterback, den man für eine Saison damals von den Titans war, glaube ich, für eine Saison ausgesetzt, als Backup wieder zurückgeholt hat. Dann Sharice Wright, der mir als Cornerback-Verpflichtung überhaupt nicht gefallen hat. Der hat sich durch Double-Move-Routes sowas von in die Irre führen lassen und einige wirklich wichtige Touchdowns auf seine Kappe gehen lassen. Joel Heath würde ich gehen lassen. Josh Keyes, Linebacker. Brian Peters, Linebacker würde ich gehen lassen. Ich hatte ihn jetzt noch auf der Liste, aber Demaryius Thomas ist ja schon quasi gegangen worden. Wobei ich bei ihm sagen muss, es war eine Business-Entscheidung, ihn zu cutten. Und ich würde ihn eventuell für einen günstigeren Vertrag doch als Backup vielleicht halten wollen.
Ja, bei ihm müssen wir auch mal gucken wegen Verletzung, ne? Er hat ja einen Autounfall gehabt.
Ja, genau.
Schauen wir mal.
Er hat sich dabei auch verletzt. Muss man sehen, aber so würde ich ihm, man musste ihn cutten, das war nicht anders möglich. Es waren 14 Millionen, die man hätte zahlen müssen. Und der war ohne Penalty zu releasen. Das war einfach nur eine Business-Entscheidung, wie man jetzt wenn das spielerisch mit ihm umgeht, wird man sehen, was da kommt vom Office. Bei den vielleicht zu verpflichtenden oder vielleicht zu haltenden Free Agents habe ich Kendall Lamb, der Starting Right Tackle war diese Saison. Allein schon fürs Dev würde ich doch schon mehr auf die wir halten ihn doch Seite gehen. Brandon Dunn, Backup Defensive Tackle. Alfred Blue, Backup Halfback, je nachdem wie Dante Foreman zurückkommt nach seiner Verletzung. Joe Webb als Backup-QB ist 31 mittlerweile, ist aber einer der mobileren Sorte, würde ich eventuell auch halten. Kevon Webster, Cornerback, würde ich eventuell halten, hat Verletzungspech gehabt, der hat 2 Spiele gespielt und konnte sein Können nicht weiter beweisen. Und als auf der Vielleicht-Seite noch ein bisschen größere Name, Starting Cornerback Safety Kareem Jackson. Er ist mittlerweile 31, macht einen sehr guten Job, möchte auch in Houston bleiben, aber ich glaube, das Office ist nicht auf dem Pfad, dass sie ihn halten möchten. Mich würde es freuen, wenn er noch zwei Jahre vor der Rente dranhängt, gerade weil Jonathan Joseph auch zu den Veterans gehört. Und also bei mir ist er auf der Maybe-Seite, aber ich würde ihn doch gerne halten.
Hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, für wie viel man ihn halten kann, weil hat 8,5 Millionen letztes Jahr verdient und wenn dann ein anderes Team kommt, was ihm viel Geld bietet, dann kann es passieren, dass es vielleicht auch nicht passiert, ne?
Ja. Genau, also der Preis wird da immer noch ein ausschlaggebender Punkt sein. So, kommen wir mal zu den Free Agents, die man meiner Meinung nach wirklich halten müsste oder sollte. Einmal DeAndre Carter als Wide Receiver Kick Returner, der wurde während der Saison verpflichtet für Tyler Irvin und hat für mich die wesentlich bessere Figur gemacht. Also gerade bei den Kick-Returns so lange stehen zu bleiben, Wahnsinn. Dann Kaimi Färben, unser Kicker. Wir haben die meisten Field-Goals der Liga und das auch mit einer Percentage, die ist über 85%. Ihn sollte man auf jeden Fall halten. Er hat eine sehr gute Saison gemacht, hat uns viele Punkte geholt. Definitiv ein Ja beim Verpflichten, 100 Pro.
Zumal noch 25 ist. Zumal noch 25 ist, genau.
Ja, auf jeden Fall. Und Kicker sind ja sowieso, ich möchte ihn sehr gerne halten.
Ja, ich merke das schon.
Und Brandon Scarlett als Backup-Linebacker, 100 Pro, macht einen guten Job, auch in Special Teams. leider Verletzungspech gehabt, ist Christian Covington die Saison. Kam dann, hat seinen Startup-Spot verloren, kam dann als Backup-Player wieder, hat gute Leistungen abgeliefert, den auf jeden Fall verlängern und wieder als Starter einsetzen. D'Angelo Blackson würde ich auch für die Tiefe behalten. Und jetzt kommen wir zu unseren beiden Stars, um die es sich alles mittlerweile schon dreht, auch medial. Einmal Jadeveon Clowney und einmal Tyrann Mathieu. Beide haben abgeliefert die Saison. Man hat sich mit Mathieu einen Vertrag gemacht über ein Jahr, weil er auch zwischenzeitlich bei den Cardinals Verletzungsprobleme hatte, um das Risiko zu vermindern. Und jetzt steht man davor, dass man wirklich beide halten möchte. Mathieu liebt Houston und würde gerne bleiben, aber momentan, zumindest offiziell, bewegt sich nicht viel. Und man vermutet aktuell, dass es bei Clowney wahrscheinlich wirklich auf einen Franchise-Tag rauslaufen wird. Und wie es bei Mathieu in der Verhandlung steht, erfährt man auch sehr wenig. Ich würde aber definitiv beide halten. Die haben das Team bereichert. Mathieu mit seiner Ära, mit seiner Attitüde, dass dieser Teamleader, der noch in der Defense dazugekommen ist. Wenn zu viele Alpha-Männchen sind, immer schwierig. Aber mit Watt und mit Mathieu hast du einen, die Jungs vor dem Spiel heiß machen. Der steckt da richtig drin. Also ihn würde ich, und wenn es nur für die Teamchemie ist, auf jeden Fall halten wollen. Also Leistung bringt er ja auch, aber ist ein wichtiger Punkt, die beiden auf jeden Fall zu halten.
Ja, ich denke auch, das sind die beiden wichtigsten Free Agents, die da auf der Liste stehen. Auch Tyrann Mathieu, man hat es gesehen, er hat noch was im Tank drin und da sollte sich die Cardinals eigentlich erden, dass sie ihn haben gehen lassen. Mal gucken, ob die Texans dann aus diesem Fehler der Cardinals gelernt haben und es dann auch entsprechend hinkriegen, dass man ihn vielleicht dann noch längerfristig binden kann. Ich denke auch bei Clowney. Mal gucken, ob es schon jetzt diese Saison zu dem langen Vertrag kommt oder ob es erstmal der Franchise-Tag wird, da bin ich mal gespannt drauf. Aber sollte es bis zum 5. März, bis dahin geht ja der Franchise-Tag, bis dahin kann man es ja vergeben. Sollte es bis dahin knapp werden, denke ich, wird er dann auch entsprechend kommen.
Also genau. Mathieu ist 25, 26, da sollte man schon noch was im Tank haben.
Zumal man ja noch wirklich ja sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hat, knapp 78 Millionen im Cap-Space, also von daher, da hat Rain Kane ja wirklich sehr, sehr viel Geld, was er ausgeben kann. Ja. Wenn du ihm jetzt Tipps geben würdest, wem würdest du denn sagen, dass man unbedingt in der Free Agency diesen Spieler holen sollte?
Ja, man sollte auf jeden Fall schauen mit dem Combine und auf den Draft hin, wie stark sind die jeweiligen Klassen, dass man auf jeden Fall, man hat in der Free Agency versucht, schon O-Line zu holen in der letzten Saison. Es hat teilweise geklappt, teilweise nicht geklappt. Mit Zach Fulton hat man jemanden, der dann sehr früh ausgefallen war. Und Senior Kilimiti macht einen guten Eindruck. Aber das waren jetzt so noch nicht so die Jungs, die man ist nicht viel Risiko eingegangen. Vielleicht sollte man doch bei ein, zwei Leuten mehr Risiko eingehen, um dort die Lücken in der Mannschaft zu kitten. Ja.
Ja, also wenn wir über Offensive Tackle reden, ist ja mit Sicherheit zu hören, dass man Trent Brown vielleicht jemand sein könnte, den man dort holen könnte, weil ja New England nicht dafür bekannt ist, dass sie unbedingt dann Free Agents großartig zahlen möchten. Jetzt gibt's auch das Gerücht, was so ein bisschen rumschwirrt, dass eventuell die Houston Texans für Antonio Brown traden wollen, der ja nicht mehr bei den Houston Texans oder bei den Pittsburgh Steelers spielen möchte. Würdest du ihn wünschen oder möchtest du lieber keinen Drama im Lockerroom haben?
Huhu. Ja, also es wäre fürs Wide Receiver Dev schon schön, ihn zu haben, aber er ist mittlerweile schon älter. Er ist ohne Zweifel einer der besten Receiver der Liga. Die Frage ist, ob man dann so viel Qualität braucht und wie er sich verhält, ob man sich dann nicht so ein bisschen Lockerroom-Cancer einfangen möchte, wenn man dann ihn hat, der dann doch mal ein bisschen aus sich rausgeht und ich mag, wie er spielt, aber ich mag so an und für sich seine Art nicht, die er so gerade an den Tag legt. Der hat einen bestehenden Vertrag, verabschiedet sich jetzt von allen. Eigentlich hat das Franchise alles in der Hand und er ekelt sich jetzt so weg so ein bisschen. Weiß ich nicht. Also ich glaube dann doch eher lieber nein. Ich mag das so an DeAndre Hopkins, dass er eher so, er wird auch Trash-Talken 100 Pro, aber er ist halt kein Jalen Ramsey, der das so öffentlich breit tritt, sondern eher so ein introvertierter Typ, der dann so durch Leistung überzeugt. Und das mag ich persönlich mehr als dieses nach außen offene Extrovertierte.
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Wir haben Steelers-Fans bei uns im Podcast und der regt sich auch immer wieder auf, wenn da irgendwie was rauskommt aus dem Locker-Room des Steelers. Also da kann ich auf jeden Fall deinen Gedankengang nachvollziehen. Wenn wir jetzt gucken Richtung Draft, ist es ja so, ihr habt jetzt in diesem Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr einen First-Round-Pick, den ihr nehmen dürft, wo ihr dann Spieler ziehen dürft. Würdest du dir mehr einen Defensive-Spieler wünschen oder eher Richtung Offense gehen?
Also man hat diesmal sogar das Glück, dass man den ersten 2 Runden dreimal picken darf durch Trades, was so ein bisschen unseren Draft von letzter Saison kompensiert. Und ich bin der Meinung, mit Brian Gain hat man jemand, der sich im Draft auch mit den Scouts bisher gut angestellt hat. Also wie gesagt, war mit der letzten Draft doch relativ zufrieden. Ob man jetzt auf Defensive Back geht oder auf Offensive Line, es gibt diverse Mocks und persönlich würde ich, glaube ich, wirklich auf den Tackle gehen. Aber man hat halt noch für die späteren Runden auf jeden Fall Tight End, wo man überlegt, was man mit Ryan Griffin macht, ob man ihn nicht cuttet und dann noch einen Jungen mit dazustellt. Oder, also ich würde dann doch schon eher auf Tackle gehen in der ersten Runde und in den nächsten beiden auf Cornerback, was dann auch die Combines zeigen werden. Aber ich wäre doch sehr für Offensive Line, weil ich möchte Deshaun Watson nicht verletzt sehen. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn er einen richtig miesen Hit kriegt. Es gab letzte Saison die Geschichte, dass er nach Jacksonville zum Auswärtsspiel mit dem Bus fahren musste, weil er sich gegen Dallas so die Rippe geprellt hat, dass die Lunge so ein bisschen nicht perforiert war, aber so einen kleinen Lungenkollaps hatte und deswegen nicht fliegen durfte. Deswegen spielen die Jaguars jetzt gegen uns auch auswärts in London, weil er nicht fliegen kann. ja, also ich möchte erst unser Franchise-Quarterback nach langen Jahren suchen. Ich würde ihn als Priorität Nummer 1 sehen. Das ist, ihn muss man beschützen, definitiv.
Ja, da bin ich definitiv bei dir und falls du dich verletzt sein solltest, es gibt ja noch das Schiff, was man ja dann auch vielleicht noch nutzen kann, um ihn nach London zu bringen. In London seid ihr dann mit Sicherheit auch dann vor Ort. Also wird es mit Sicherheit ein paar Leute aus eurer Fangemeinschaft gehen, die dann hinfahren, weil wenn man dann schon relativ nah die Chance hat, dass die Texans dann mal dort spielen, wird das mit Sicherheit sofort genutzt von euch.
Ja, auf jeden Fall. Steht auch schon mit diversen Fanclubs aus UK und Irland in Kontakt. Ein paar Franzosen werden auch noch mit rüberkommen. Also wir versuchen da definitiv was aufzuziehen, wo man so ein bisschen die deutsche Texans-Community oder deutschsprachige Texans-Community so ein bisschen auf den Haufen kriegt. Und Houston, das Spiel ist auf jeden Fall schon fest im Kalender verankert.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Damit sind wir auch so ein bisschen so am Ende unserer Aufnahme angekommen. Und natürlich, Toffi, möchte ich dir wie alle anderen auch die Möglichkeit geben, natürlich für euch zu werben, für die Facebook-Seite und auch für die Gruppe. Also von daher, the stage is yours.
Okay, also ich habe mir dem Ganzen mal letzte Saison angenommen, weil es keine Möglichkeiten gab für Texans-Fans im deutschsprachigen Raum, sich Infos zu holen, sich damit Gleichgesinnten auseinanderzusetzen und bin mittlerweile mit der Gruppe sehr erfolgreich. Wir haben in der Gruppe jetzt über 214 Mitglieder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist wirklich auch eine gute Chemie da drin. Man kann gut diskutieren, es kommen immer wieder mal Vorschläge und wer sich dafür interessiert, kann gerne Texans Nation DAC eintreten. Und wer jetzt nicht dem Gruppenzwang verfallen möchte, kann sich gerne auf der Facebook-Seite Texans Fans Germany sein Like da lassen und kriegt da auch seine Infos. Auf Twitter bin ich auch aktiv. Instagram soll jetzt langsam mal ein bisschen mehr werden, aber im Großen und Ganzen wird es dann auf den Plattformen fast überall derselbe Content sein. In der Gruppe gibt es dann noch sowas wie ein Tippspiel und wahrscheinlich ab nächster Saison auch eine Fantasy League. Aber wir versuchen da auf jeden Fall mal ein bisschen was zu bieten.
Das hört sich aber auf jeden Fall sehr, sehr gut an und auf jeden Fall merkt man, dass es eine engagierte Community ist. Also das heißt, wenn ihr Texans-Fans seid, auf jeden Fall den Leuten folgen, mit in die Gruppe eintreten, dann könnt ihr dann euch auch mit Gleichgesinnten austauschen. Natürlich solltet ihr aber auch uns folgen, natürlich Interception im Football Talk, sowohl auf Twitter und auf Facebook findet ihr uns unter dem Handle Interception FT jeweils. Natürlich auch gerne den Podcast weiterempfehlen an Kollegen, auch gerne mal eine Rezension da lassen, am liebsten natürlich 5 Sterne, aber natürlich auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, welche Themen sollen wir mal angeben, wie gesagt, dieses Thema immer mit den Fans. War unsere Idee. Ich denke, das ist mal sehr, sehr schön, auch einfach mal den deutschen Fan-Communities die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Deswegen danke ich dir ganz, ganz herzlich, Torfi. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Erfolg und ja, dann bis zum nächsten Mal hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception. Touchdown! Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.